Liebe Gemeinde, das Predigtthema für heute Morgen habe ich überschrieben mit dem Satz: Drei Dinge braucht der Mensch. Frieden mit Gott, Freude am Leben und eine ewige Heimat. Und natürlich ist dieses Thema aus dem Beobachten unserer Zeit auch wieder herausgefiltert. Wenn wir in den Nachrichten sehen, wie verzweifelt Menschen sind, auf welcher Suche sie sich befinden, was unsere Welt alles bewegt und was sie sich alles für sich persönlich, für ihre Familie, für ihr Land, für diese Welt wünschen. Zusammengefasst dachte ich so bei mir, sind das diese drei grundsätzlichen Wünsche in unserem Leben und was wir brauchen: Frieden mit Gott, aber auch Freude am Leben und eine ewige Heimat. Und na klar, die meisten Menschen unserer Zeit scheinen weit davon entfernt zu sein. Doch wie groß die Sehnsucht der Menschen danach ist, wird für mich an dem Psalm-Sonntag-Geschehen deutlich, das wir in der Bibel ja lesen können. Als Jesus auf den Esel reiten nach Jerusalem auf dem Weg ist und die Leute außer Rand und Band sind und sich freuen an seinem Anblick und so viel in ihnen aufbricht, was sie mit ihm verbinden. Sie jubeln und wedeln mit Palmen, schmeißen ihre Oberkleider auf den Weg, damit er mit dem Esel herübergehen kann. Es scheint eine Woge der Euphorie da zu sein. Warum eigentlich? Na gut, du kannst sagen, sie haben ihn ja erlebt, wie er etliche Wunder getan hat. Und das ist natürlich auch fantastisch. Nur ich persönlich dachte so in der Vorbereitung, das ist noch mehr. Da ploppt etwas ein Urwissen auf für mich in den Herzen der Menschen. Und die Nöte, in denen sie damals lebten, lässt diese Sehnsucht eben euphorisch hervorbrechen. Sie leben ja in einem Kriegsland, besetzt durch die römischen Soldaten, die nicht für Zimperlichkeit berühmt waren. Sie mussten zusehen, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sie etwas zu essen bekamen, wie sie ihre Familien durchbrachten und. Und dann taucht Jesus auf. Vielleicht haben Sie ihn öfters reden hören, gesehen, wie er Wunder vollbracht hat. Und irgendetwas passiert in Ihnen. Sie wissen es vielleicht noch nicht genau. Aber als Sie ihn da reiten sehen, vielleicht der ein oder andere, der im Religionsunterricht aufgepasst hat, wird an die Sacharja-Prophezeiung gedacht haben, dein Friedenskönig kommt reitend auf einen Eselsfüllen. Irgendetwas bricht in ihnen auf und sie jubeln ihm zu. Etwas, was sie verloren hatten, was in ihrem Alltag nicht mehr gegenwärtig war. Der Verlust der Gottesbeziehung ist die Ursache für die negative Entwicklung der Menschheit durch die Jahrtausende hindurch. Dabei fehlt es nicht an Religion und religiöser Betriebsamkeit, die gibt es in allen Schattierungen. Und selbst im alttestamentlichen Volk Gottes wurden Gottesdienste gefeiert, von denen Gott allerdings sagt: Tut weg das Geplär eurer Lieder. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann eure Brandopfer nicht mehr riechen. Warum nicht? Weil das, was sie zelebrierten, nichts mehr mit dem zu tun hatte, was sie lebten. Und woran Gott interessiert ist, ist an unser Leben. Nicht an das, was wir zelebrieren können, sondern das, was in uns vorhanden ist, an Beziehung zu ihm. Es ist ihre Orientierungslosigkeit, die die Menschen verführt. Durch den Griff zur verbotenen Frucht fiel der Mensch nicht nur aus der Verbindung mit Gott heraus, sondern auch aus dem Rahmen seines Lebensentwurfes, der ihm von Gott zugedacht war. Und ich habe so bei mir gedacht, wenn die Negativspirale unserer Weltentwicklung noch einmal grundlegend verlangsamt werden kann, dann nur, wenn die Menschen zum ursprünglichen Lebensentwurf zurückfinden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt so hörst und all das, was du an Nachrichten so in dir gespeichert hast, damit abgleichst, dann geht es dir vielleicht so, wie mein erster Gedanke auch war: Das geht sowieso nicht mehr. Wie soll das nochmal besser werden, das, was wir jetzt erleben? Wie sollen die Personen, die sich so grandios daneben benehmen, weltpolitisch, wie sollen die sich nochmal wieder ändern können? Und vielleicht denkst du ja auch, das geht überhaupt nicht. Das wird alles immer nur noch schlimmer. Aber ich wollte mich davon eigentlich gar nicht so runterziehen lassen. Ich habe überlegt, ist das tatsächlich so? Sind wir dem so ausgeliefert oder bleibt nicht etwas, was uns wirklich noch Hoffnung gibt? Und dann muss ich an einige Geschichten denken. In der Bibel und auch in unserem Leben, wo sich Situationen von Grund auf verändert haben, ohne dass einer gedacht hätte, dass das noch passieren könnte. Ninive, Hauptstadt einer brutalen Militärmacht, hat Gott dem Gericht preisgegeben. Lässt nochmal Buße predigen. Und es verändert sich noch etwas Grundsätzliches. Wir kennen die Geschichte von Jona. Diese Stadt, also die Bevölkerung, bekehrt sich so tiefgreifend, dass eine absolute Umwälzung in der Gesellschaft geschah. Wer hätte denn das gedacht? Selbst Jona nicht. Er wollte es eigentlich auch gar nicht, aber es ist nicht unser Thema heute. Aber Gott hat diese Veränderung geschaffen durch sein Wort, durch das Evangelium alttestamentlich. Und ich dachte bei mir, vielleicht hängt es immer wieder daran auch, dass Menschen im Auftrage Gottes Menschen begegnen. Ich weiß nicht, welchen Inhalt deine Gebete sind im Blick auf die Nöte unserer Zeit, aber vielleicht könnte das ja auch ein Inhalt sein. Herr, schenke den Regierenden Menschen, die ihnen ein Wort von dir sagen können. Und auf einmal Veränderung geschieht. Ich musste an David und Goliath denken. Eine ganze gut ausgerüstete Armee sah sich dem Goliath, den Philisterherr, gegenüber und hatten den Eindruck, das kriegen wir nicht hin. Das funktioniert nicht. Wir sind hoffnungslos. Und ein junger Mann im Vertrauen auf Gott vollbringt etwas, an das sie nicht geglaubt haben. David besiegt Goliath. Oder Jerusalem, belagert von einem riesigen assyrischen Heer. Alle sind verzweifelt in der Stadt. Alles deutet darauf hin, am nächsten Morgen werden sie die Stadt einnehmen und was dann hier passiert, können wir uns ausmalen. Und dann lesen wir in der Bibel im 2. Königebuch 18, 19, dass Gott in der Nacht einen Engel sandte und das assyrische Heer verwirrte. Die waren so verwirrt, dass sie gegeneinander kämpften. Und als morgens das Licht anging und die Leute über die Mauer von Jerusalem runterschauten, dachten sie, das kann doch wohl nicht sein, da ist ja gar nichts mehr los. Und dann haben sie es erlebt, dass Gott durch wundersames Eingreifen diese verfahrene, furchtbare Situation noch einmal verändert hat. Drei Dinge braucht der Mensch: Frieden mit Gott, Freude am Leben und eine ewige Heimat. Und das Vertrauen darauf, dass wir an einen Gott glauben, der selbst schwierigste Situationen, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass sich noch einmal etwas positiv ändert. Tatsächlich noch mal verändert. Die Abwärtsspirale unseres Weltgeschehens tatsächlich noch mal verlangsamen kann. Und auch wir als Deutsche haben das ja auch erlebt, 89, als der eiserne Vorhang fiel und die Mauer fiel und die Wiedervereinigung da war, ist etwas geschehen, was sich die allermeisten Menschen nicht vorstellen konnten. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der Dinge verändern kann, auch wenn wir überhaupt keinen Plan haben, wie das gehen soll. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, haben sie viele solche Dinge erlebt. und sind einmal mit ihm im Gespräch. Und sie fragen ihn, wie können eigentlich Reiche zum Glauben kommen? Also die, die alles haben, die sich alles kaufen können, die von niemandem abhängig sind, ganz im Gegenteil. Und dann sagt Jesus, bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Selbst Oligarchen können sich bekehren, natürlich. Jesus kam in diese Welt, um den Menschen zu helfen, das wiederzufinden, was sie verloren haben, auf was ihre inneren Sehnsüchte sie hinweisen. Und deswegen haben wir vorhin in der Schriftlese dieses Bild von Garten Eden gelesen bekommen, weil mir das wichtig ist, als dieses Urbild des Vertrauens des Menschen zu Gott, wo wir unsere Berufung und die Gedanken Gottes schon fragmentarisch, bildhaft dargestellt bekommen. Schon hier wird deutlich gemacht, was Gott sich für unser Leben vorgestellt hat. Es interessiert uns heute Morgen nicht, ob der Schöpfungsbericht wörtlich zu verstehen ist oder nicht. Diese akademische Debatte ist jetzt mal unwichtig. Seine Botschaft müssen wir verstehen. Seine Botschaft soll unsere innere Seele erfassen. Das ist mein Wunsch, weil wir damit den Grund unserer ruhelosen Existenz verstehen. Der Garten Eden mit seinen Bäumen und Flüssen ist ein Bild für unseren gottgewollten Lebensentwurf. Gott hat uns geschaffen, damit wir in Frieden und Gemeinschaft mit ihm leben. Gott hat uns geschaffen, damit wir Freude am Leben haben, an der Schöpfung, die er geschaffen hat. Und Gott hat uns geschaffen, um uns die Sicherheit der Ewigkeit zu geben, des ewigen Lebens mit ihm. Das ist angelegt in diesem Bild. Israel hätte es von Anfang an als erstes begreifen müssen, dass das so nicht passiert ist, haben wir vielfach nachgelesen. Und immer, wenn es ganz schwierig wurde, wenn sie so richtig vom Weg abgekommen sind, hat Gott ihnen immer wieder Propheten in den Weg gestellt, die sie daran erinnert haben, wovon sie eigentlich sich entfernt haben. Zum Beispiel Jesaja. In Kapitel 58 lässt Gott seinem Volk durch Jesaja sagen, wenn ihr mit mir wieder im Einklang lebt, dann wird euer Leben wie ein bewässerter Garten sein, mit einer Quelle, die nie versiegt. Das erinnert schon stark am Garten Eden, oder? Das ist der Entwurf Gottes für unser Leben. So wünscht er sich unser Leben und so soll unser Leben mit ihm aussehen. Es gibt ja den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und offensichtlich reagiert unsere Seele besonders auf Bilder. Deshalb war die Bildersprache vor Jahrtausenden auch gar nicht so hinterwäldlerisch, wie auch ich lange Zeit gedacht habe. Ich dachte immer, wegkommen von diesen Strichmännchen, Piktogrammen und Bildchen hin zu der ausgeklüngelten, zum Beispiel deutschen Sprache, das sei ein absoluter Fortschritt gewesen. In manchen Bereichen sicher. Aber interessant ist doch, dass diese Bildersprache im Laufe der digitalen Umwälzung wieder zurückkommt. Nachrichten werden heute auf den Smartphones vielfach nur noch mit Emojis weitergegeben. Eine Antwort mit 2, 3 Bildern und der, der sie sieht, weiß genau, was der andere fühlt und was er denkt und was er meint. Da müsste er 1000 Sätze gebrauchen. Aber das Bild, der Familie geschickt, ein fröhliches Gesicht mit 3 Herzen und die Familie weiß, was gemeint ist. Und so weiter. Also Bilder, die reden zu uns, die prägen uns. Und vor allen Dingen lassen sie uns die Möglichkeit der persönlichen Interpretation. Ist das nicht ein Zeichen des Umgangs Gottes mit uns, habe ich mir gedacht. Bilder können Emotionen, Gedanken komprimieren. Und dann habe ich an Jesus gedacht. Wie hat er eigentlich mit den Menschen geredet? Und dann fiel mir wieder auf, dass er keine akademischen Vorträge gehalten hat, sondern was hat er gemacht? Er hat in Gleichnissen gesprochen. Er hat ihnen Bilder vor die Seele gemalt, die ihnen halfen, die Situation, in der sie waren, oder das, was Gott ihnen bedeuten sollte, wieder neu zu verstehen. Wie der Vater im Himmel leidet darunter, dass Menschen sich auf den Weg machen, weg von ihm, hat er in dem Bild des guten Vaters gemalt, der den verlorenen Sohn wieder willkommen heißt. Der Text vom Garten Eden ist für mich ein Wortgemälde, das uns zur Betrachtung einlädt. Und ich finde, es vermittelt schon gleich beim ersten Lesen eine Ahnung von diesem harmonischen Miteinander, von diesem Frieden, wenn ein Mensch mit Gott unterwegs ist. Gehen wir in kurzen Schritten nochmal ins Detail. Bitte die Folie, die ich vorbereitet habe. Warum zeige ich an dieser Stelle die Folie? Weil es den Garten Eden wirklich gegeben hat. Es ist ja erstaunlich, dass die Bibel so präzise berichtet, wo er war und was alles so da drin vorhanden war. Dass man es verifizieren, überprüfen konnte. Und das ist mir wichtig, wenn wir gleich über den Garten Eden nachdenken. Das ist nicht so ein Hirngespinst. Das ist nicht ein Märchen. Es war einmal. Und alle wissen, alles, was so beginnt, stimmt eh nicht. Das war ein realer Ort. Es ging um reale Gemeinschaft. Unser Leben mit Gott hat mit realem Leben zu tun. Das, was Gott für uns vorhat, hat mit realem Leben zu tun. Der Name des Gartens, die Folie kann wieder weg dann. Eden. Eden heißt übersetzt Freude. Oder besser noch übersetzt mit dem altdeutschen Wort Wonne. Können wir heute nicht mehr viel mit anfangen, aber es greift tiefer als Freude. Die Schöpfungsgeschichte macht deutlich, dass Freude am Leben zum Entwurf Gottes für uns Menschen gehört. Dieses Bild macht schon mal deutlich, wenn du an Gott denkst, sollst du daran denken, was er für dich gedacht hat. Ein Leben, das erfüllt ist mit Freude. Jawohl, natürlich. Psalm 36, David dichtet: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Wer könnte hier nicht an Garten Eden denken? An dieses Bild der Gemeinschaft mit Gott. Rund 285 Mal kommt diese Idee der Freude am Leben, Freude mit Gott, im Alten und Neuen Testament vor. Unser Friede mit Gott erfüllt unsere Seele mit Freude. Kein Mensch kann sich gesund entwickeln oder erfüllt leben ohne wirkliche Freude. Oder nochmal besser gesagt, ohne diese Wonne. Denn Freude, die hier gemeint ist, ist mehr als mal Spaß haben. Das ist auch schon toll. Wir alle haben gern mal Spaß auf unterschiedlichste Weise, erfüllt uns auch, weckt positive Emotionen. Aber das geht noch tiefer als Spaß haben. Das ist ein Grundempfinden der Freude. Und die kennen wir im Glauben. Durch den Verlust der Gottesgemeinschaft und den damit verbundenen Rauswurf aus dem Garten hat der Mensch sein inneres Gleichgewicht, seine Mitte verloren. Und dadurch wurde das Sehnen nach Freude und Erfüllung im Laufe seiner Geschichte zur unkontrollierbaren Sucht, zur Sehnsucht, die er immer zu stillen versucht. Nicht nur auf schlechte Weise, auch auf gute Weise, aber ganz oft verliert er sich auch in Sackgassen des Lebens. Weil er zu füllen versucht, was ihm fehlt. Diese Wonne, diese tiefgreifende Freude im und am Leben. Und er erlebt, Frieden und Freude ohne echten Gottesbezug sind nur allzu oft viel zu kurzlebig und auch trügerisch. und können diese Leere nicht ausfüllen. Deshalb erleben Menschen sich manchmal von einer scheinbar grundlosen Freudlosigkeit befallen. Ich bin ja ein Freund des gepflegten Blues. Einige von euch kennen mich da. Und da gibt es einige Lieder, die dieses Thema auch aufgreifen. Eins finde ich ganz besonders persönlich schön, auch vom Text her, von Snowy White. Er fragt in seinem Lied, why do I still have the blues? Warum habe ich eigentlich immer diesen Blues? Und in dem Lied zählt er dann auf, Mensch, mir geht es super gut. Ich kann eigentlich leben, wie ich will. Ich habe alles, was ich brauche. Und trotzdem erlebe ich mich manchmal, dass ich immer noch den Blues habe, immer noch traurig bin, immer noch frage, was fehlt eigentlich noch? Er gibt nicht die Antwort. Der Blues ist auch nicht die Antwort. Gospel ist die Antwort. Blues stellt Fragen. Aber wir sind über diese Fragen ja hinaus. Das, was Snowy White nicht wusste, wissen wir. Wir können es verstehen. Die Beziehung zu Gott gibt meiner Seele den nötigen Halt und Zuspruch. Und so entsteht ein tiefer Friede, weil ich wieder weiß, wo ich herkomme, wozu ich da bin und wo ich hingehe. Deshalb ist Jesus Weg und Tür zum Vater geworden. Deswegen hat er sich auf den Weg gemacht und hat 3 Jahre unter den Menschen gelebt und ihnen von seinem Vater im Himmel berichtet und zeichenhaft das Reich Gottes aufgerichtet durch die Wunder, die er vollbracht hat. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Als am Palmsonntag die Menge Jesus zujubelte, als er in Jerusalem einritt, da brach sich diese Sehnsucht nach diesem verlorenen Leben in Eden für mich euphorisch Bahn. Wenn wir in diesen Text, in dieses Bild weiter hineinschauen, haben wir ja gehört, dass gesagt wird, dass in diesem Garten wunderschöne Bäume gestanden haben mit tollen essbaren Früchten, also die Bäume des Gartens. Für mich symbolisieren sie Lebensbereiche, mit denen Gott unser Leben reich machen will. Im Garten Eden standen neben ungezählten guten Bäumen nur ein einziger Baum, von dem sie die Finger lassen sollten. Nur ein einziger Baum. Von allen Bäumen dürft ihr essen. Alle Früchte schmecken super, aber den lasst stehen. Hat nicht geklappt. Vertiefen wir jetzt nicht. Aber das war Eden. Nur ein Baum mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise gar nicht, aber ansonsten die Fülle des Lebens. Weil in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Jenseits von Eden, also außerhalb von Eden, jetzt in unserem Leben, stehen wir in einem Wald von Bäumen, die uns der Teufel vor die Nase gepflanzt hat. Mit Früchten, die auch super aussehen, nur die sind toxisch. Die sind Gift für unser Leben. Die Früchte der Lüge, des Diebstahls, des Betruges oder was wir auch aufzählen wollen, sehen manchmal schön aus, aber sie sind gefährlich. Klar. Das geistliche Gift dieser Früchte führt zu einem langsamen Sterben in diesem Leben, an Beziehung untereinander und letztlich zum ewigen Tod. Aber der Teufel ist ein Schlitzohr, sagt Paulus. Er nutzt Kunstgriffe. Es ist ja nicht irgendein Gift, was er in diesen Früchten verbreitet. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rauschgift. Man kann sich an den schlechten Früchten berauschen. Den Rausch der Macht über andere Menschen, über Länder. Der Rausch des Reichtums, den man sich durch Betrug erwerben kann. Und vieles andere mehr. Wer erlebt hat, wie weit man durch Lug und Trug im Leben kommen kann, falls man nicht erwischt wird. Der kann davon nicht mehr aus eigener Kraft lassen. Das ist das, was die Bibel den Betrug der Sünde nennt. Sie zieht uns immer weiter runter. In die Gemeinschaft mit Gott zurückzufinden, zu unserem Ursprung zurückzufinden, bedeutet deswegen, Gott wieder zu vertrauen in dem, was er uns sagt. Wenn er uns sagt, dass etwas nicht gut für unser Leben ist, dass wir es ihm glauben. dass wir ihm glauben, dass er nicht unser Feind ist, wie der Teufel uns immer einreden will. Dass nicht er unser Feind ist, sondern in Jesus unser Heiland geworden ist. Jesus ritt nach Jerusalem hinein und sah die Freude der Menschen und wusste, was auf ihn wartet in Jerusalem. Die Karwoche begleitet uns ja hinein. Karfreitag wird er sein Leben lassen. Das wusste er. Und trotzdem ist er den Weg für uns gegangen. Freute sich mit den Menschen. Als die schlauen Leute der damaligen Zeit sagten, sag deinen Jüngern, die sollen aufhören zu rufen, Halleluja und das Ganze. Da sagte er ihnen, wenn ich ihnen das sage, was passiert dann? Dann werden die Steine schreien. Am Sonntag im Familiengottesdienst werden wir diesen Gedanken aufgreifen. Ostern bringt den Stein ins Rollen. Gott lässt sich nicht mundtot machen. Warum nicht? Warum ist Jesus diesen Weg für uns gegangen? Natürlich, damit wir wieder in diese Gemeinschaft zurückfinden, damit unser Lebensgarten durch die Quelle Gottes wieder reichlich bewässert wird. Und jetzt noch einen schnellen Blick auf die vier Flüsse, die uns da vorgestellt werden. Es ist interessant, dass sie so namentlich genannt werden. Die gibt es ja bis auf den heutigen Tag. Warum macht die Bibel das? Vielleicht, ja, hatte ich bei mir gedacht, wenn man mal nachschlägt, was bedeuten die Namen der Flüsse eigentlich? Können die uns was sagen? Und ich hatte schon den Eindruck. Also diese vier Flüsse, Pishon, Gihon und der Tigris und der Euphrat. Pishon bedeutet Wachstum. Leben bedeutet Wachstum. Wirklich Leben heißt zu wachsen. Es gibt sowas wie den Zirkel des Lebens oder den Kreis des Lebens. Da wird ein Kind geboren, wächst heran als Jugendlicher, als Erwachsener, zeugt, wenn es gut geht, wieder Kinder. Und alles, was er für dieses Leben braucht, von klein bis alt, ist Nahrung und Pflege. Wachstum. Im Glauben ist das ganz genauso. Wenn wir den Entschluss fassen, unser Leben Jesus anzuvertrauen, dann sind wir ein Kind im Glauben und Gott möchte, dass wir wachsen. Und was uns zum Wachsen hilft, ist die gegenseitige Pflege und die Nahrung, die er uns gibt. Nahrung im Wort Gottes, im Gebet, in der Gemeinschaft. Ohne Nahrung kein gesundes Wachstum. Und auf der anderen Seite, das, was ich nähre, das wächst dann natürlich. Und das ist interessant, dass in diesem Landstrich, in diesem Gebiet, durch das der Pishon fließt, das gesagt wird, und das ist ein kostbares Land. Da gibt es richtig super Gold, tolle Edelsteine, kostbares Harz. Das ist ein wertvolles Land. Also ich habe dann an Paulus gedacht, als er den Korinthern schreibt und ihn in 1. Korinther Kapitel 3 deutlich machen möchte, wie schön und wie wichtig es ist, verbunden mit Gott unterwegs zu sein und wie er dieses Bild dann gebraucht, weil wir dann eben unser Leben nicht mit Holz, Heu, Stoppeln und Stroh belasten, sondern mit all diesen edlen Dingen. Der zweite Fluss, das ist der Gihon. Er bedeutet Aufbruch. Das gehört auch zum Leben dazu, immer wieder aufbrechen zu müssen. Auch da können wir viel im Alten Testament lernen, im Umgang Gottes mit dem Volk Israel, das Auf und Ab ihres Lebens. Und dass er ihnen durch den Propheten Hosea dann schon mal sagt, pflüget einen Neubruch. Wenn man also so in sich satt und zufrieden, aber doch in die falsche Richtung unterwegs ist, dann muss mal was Neues passieren. Dann müssen die Schollen mal aufgebrochen werden. Aufbruch. Unterwegs sein mit Gott. Auch als Gemeinde. Das gemeindliche Miteinander von Alt und Jung scheint mir am besten geeignet, um uns in einer guten geistlichen Balance zu bewahren oder zu halten zwischen Bewahren und Bewegen. Wir Älteren möchten gern bewahren, weil wir Erfahrung haben und sagen, das ist nicht gut und so ist es toll. Aber nur bewahren, das wirkt manchmal wie das Wohnzimmer von Uropa und Uroma. das ist alles irgendwie nicht schlecht, aber das ist irgendwie auch nicht mehr richtig Leben. Und dann kommen die Enkel oder Urenkel und mischen das mal auf und dann sieht das im Wohnzimmer aus, als wenn etwas explodiert ist, aber auf einmal erkennt man, da hat was oder wer gelebt, klar. Also diese Balance zwischen Aufbruch, etwas Neues wagen, mal voranzupreschen und diese Lebensweisheit, aber das, was gut ist, zu bewahren, darin die Balance zu haben, das ist die große Chance von Gemeinde. Deshalb sollen beide Gruppen sich auch nicht gegenseitig zu beherrschen suchen, sondern die Kunst beherrschen, es immer wieder miteinander zu versuchen. Ich denke, dass wir als Gemeinde da nicht auf so einem schlechten Weg sind, aber noch längst nicht am Ziel. Aufbruch, Gihon und dann Tigris. Der dritte Fluss, er bedeutet Schnelligkeit. Hat etwas mit der, für mich in diesem Bilde, mit der Schnelllebigkeit des Lebens zu tun. Wie schnelllebig und trügerisch die Zeit ist, erkennt man oft erst im Alter. Was heute in ist, ist oft nur der wiederholte Aufguss längst vergangener Zeit. Und das, was Salomo schon vor 2.000 oder 3.000 Jahren geschrieben hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne, hat immer noch Bestand. In den wesentlichen Punkten des Lebens gibt es einfach nichts Neues. Und auf Gottes Wort ist seit über 2.000 Jahren Verlass. Könnte ein Anker in der Schnelllebigkeit sein. Aber ich denke, dass viele Menschen in unserer Zeit so unter dem Eindruck leben, Bibel lesen, das ist irgendwie Schnee von gestern. Aber vielleicht vergisst man dabei, dass der Schnee von gestern das Wasser von heute ist. Ohne den Schnee von gestern werde ich heute vielleicht kein Wasser haben. Ohne das Gegründetsein in der Bibel, ohne die Worte, die ich in mich hinein aufgenommen habe immer wieder, die ich lange Zeit vielleicht nicht verstanden habe, werde ich mein Leben nicht fruchtbar gestalten können. Und in der Schnelllebigkeit dieser Zeit vielleicht den Kurs verlieren. Mag die Welt sich auch noch so schnell drehen, die Zeit auch noch so schnell fließen, das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir bei dem bleiben, der uns in seine Gemeinschaft hineingerufen hat. Und der von Anfang an das Ziel hatte, unser Leben zu segnen und reich zu machen. Dass ich weiß, ich bin ein Teil der erlösten Schöpfung. So, und jetzt der letzte Fluss noch schnell, der Euphrat. Klar, er bedeutet Fruchtbarkeit. Das hört man immer wieder auch in Nachrichten, wenn über Ägypten die Rede ist und vom Euphrat und wenn er über die, über die Ufer tritt und so Fruchtbarkeit. Da könnte man viel drüber sprechen. Ein einzelner kleiner Gedanke, der ist in mir aufgeploppt. Und den findet ihr vielleicht kurios, aber ich finde ihn gut. Um fruchtbar zu sein, blüht man im Leben, oder? Ein Strauch, ein Baum blüht und dann wird er fruchtbar. Wenn er gesund ist, wenn er nicht manipuliert ist. Es soll ja Bäume geben, die blühen wie die Pracht, aber bringen keine Frucht. So eine geistliche Zierkirsche. Wir haben uns in diesem Frühjahr super über unsere Zierkirsche im Garten gefreut. Die hat dieses Jahr geblüht wie Bolle. Aber jetzt fallen die Blüten ab und es wird keine Frucht kommen. Dieser Baum wird jetzt die Länge des Sommers hindurch spierig mit Blättern bewachsen aussehen, keine Frucht. Ich glaube schon, dass es uns klar ist und dass es hier in dem Bild von Garten Eden eben angelegt ist, dass wir fruchtbar sein dürfen. Fruchtbar für Gott in unserem Leben. Und wenn ich mein Leben durch den Glauben an Gott, auch durch schwierige Zeiten in seiner Nähe verbringe, dann schaffe ich es, zum Verwelken Ja zu sagen. Denn das gehört ja dazu, eine Blüte verwelkt und sieht dann irgendwie mal eine Zeit lang ein bisschen komisch aus, nicht so wirklich schön. Würde man sich keinen Strauß abschneiden, um in die Vase zu stellen. Aber ein paar Wochen später vielleicht schon, was entdeckt man? Die erste kleine Frucht, die dann wächst. Ja, ihr merkt, ich bin in dieses Bild so eingestiegen, ich komme da fast nicht wieder raus. Vielleicht geht es euch ganz anders und denkt, hoffentlich ist gleich Schluss. kann ich euch auch trösten, jetzt ist Schluss mit ein paar Sätzen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Was haben wir gehört? Nein, also wir sehen, Gottes Garten der Freude mit seinen vier Strömen ist ein Bild für gelingendes Leben. Gott wurde uns oft anders vor die Seele gemalt. Hier auf den ersten Blättern der Bibel entdecken wir schon den Lebensentwurf, der für uns angedacht gewesen ist. Es ist für mich eine Offenbarung der Gedanken Gottes im Blick auf uns Menschen. Wie gut es ist, Frieden mit ihm zu haben und dass wir darauf bauen dürfen, uns verlassen dürfen, dass er auch möchte, dass wir Freude am und im Leben haben. Und natürlich, dass diese Gemeinschaft mit ihm nicht mehr aufhört, dass wir eine ewige Heimat haben. Ich weiß es wirklich nicht, ob die Menschen damals am Palmsonntag, als sie Jesus beim Einzug in Jerusalem zugejubelt haben, sich diese Gedanken gemacht haben. Vielleicht eher nicht. Aber ich glaube, sie haben es gespürt, dass dieser Jesus von Nazareth sie in die Beziehung zu diesem wunderbaren Gott zurückführen möchte. Und Jesus wusste, was in Jerusalem auf ihn zukommt. Der Menschensohn muss viel leiden, er wird von den führenden Männern des Volkes verurteilt und getötet werden, aber nach 3 Tagen wird er auferstehen von den Toten. Und wenn ich erhöht sein werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Auch wenn dieser Glaube, den uns Gott schenkt, uns nicht mehr in den ursprünglichen Garten Eden natürlich zurückversetzt, verleiht er uns dennoch einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Denn in der Ewigkeit schließt sich der Kreis des Lebens und der Heilsgeschichte Gottes. Am Anfang war die Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen im Garten. Und am Ende, in der Vollendung, wird die Gemeinschaft Gottes mit denen sein, die ihn lieben. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Amen.